Herzlich willkommen zur 204. Ausgabe des German Gunners Podcast am heutigen Abend nach dem ersten Punktverlust im Emirates in dieser Saison gegen Newcastle United. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen und uns noch ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Wie komme ich eigentlich nach London zu einem Arsenal-Spiel? Was muss ich dazu tun und wie läuft das Ganze mit den Tickets ab? An dem Mikrofon auch im neuen Jahr 2023 hier in Münster Christian und in Berlin Felix. Hallo.
Ja, frohes neues Jahr ein und viel Gesundheit, Glück und Erfolg. All das, was wir gestern nur bedingt hatten, aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder in die Siegesserie kommen. Nee, allen Hörerinnen und Hörern auf alle Fälle alles Gute fürs neue Jahr, dir auch Christian. Und es geht Schlag auf Schlag. Wobei es sind gar nicht so viele Spiele im Januar, aber es sind natürlich nur Kracher, die wir haben in der Liga mit den Spurs und United. Und der erste Kracher dann am Dienstagabend gegen Newcastle. Von daher wird anstrengend, auch für die Fanseele.
Ja, kommt drauf an, wie es ausgeht. Aber wenn du halt die intensiven Spiele hast, so wie gestern Abend, ja, da muss man schon einiges mitmachen und dann auch noch teilweise solch derartig inkompetenten Schiedsrichterleistungen setzen, nehmen die Krone auf. Aber gut, wir werden uns das im Detail jetzt gleich sicherlich zu Gemüte führen und ja, euch alle noch mal so ein bisschen mit unseren Gedanken zu der gestrigen Partie ja, beglücken, in Anführungsstrichen. Es ist ja wieder viel gesprochen worden, viel diskutiert worden. Hat Arsenal den Rhythmus jetzt verloren? Geht jetzt die große Panik los? Vieles war wieder zu lesen. Die Presse ist wieder auf vieles angesprungen, wie man es eigentlich auch kennt. Ich denke, es macht Sinn, das Ganze vielleicht einfach mal so ein bisschen runterzubrechen und zu gucken, was war wirklich Stand im gestrigen Spiel leistungstechnisch, woran müssen wir arbeiten, was ist vielleicht auch ein möglicher Rückschluss aus der gestrigen Partie für das jetzt angebrochene Transferfenster im Januar. All das sind so Themen, glaube ich, die man mit einer etwas ruhigeren, nicht klickbasierten Analyse vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt.
Ja, war schon anstrengend gestern zum Zugucken. Also, oder intensives Spiel, dementsprechend halt auch anstrengender zum Anschauen als beispielsweise jetzt das Brighton-Spiel, das West Ham-Spiel oder auch andere Spiele in dieser Saison schon, weil man gemerkt hatte, dass es auf einem schmalen Grat läuft, die gesamte Partie. Ne? Also Newcastle war zumindest so offensiv angelegt, dass sie, ich will nicht sagen, wollten uns gegebenenfalls ein Gegentor einzuschenken, aber man hatte den Eindruck, dass sie gegebenenfalls immer konnten, relativ gefährlich waren auch, wenn sie mal die Kontergelegenheit hatten. Und dann war es natürlich so ein schmaler Grat, auf dem sich Arsenal bewegen musste, sprich selbst aufs 1-0 gehen, aber gleichzeitig auch nicht dafür sorgen, dass man hinten zu offen steht. Das war also schon so ein Tense-Game, würde ich sagen. Und von daher finde ich überhaupt nicht, dass man negativ eingestellt sein muss. Ich glaube auch relativ großes Kompliment ans Team. Es hat halt jetzt gegen Newcastle dann nicht ganz gereicht, weil man halt vorne die Buden nicht gemacht hat und ja, ein bisschen Pech auch mit den Schiedsrichterentscheidungen halt hatte, aber gegen eine Mannschaft, die bisher wenig Gegentore kassiert hat, hat man eigentlich genug Chancen gehabt, um auch das Spiel zu gewinnen. Und man hat selbst eigentlich ganz wenig nur zugelassen, hat die Standards von Newcastle mit ein, zwei Ausnahmen, da einmal kurz vor der Halbzeit durch Joel Linton, auch wirklich gut verteidigt. Und ja, mein Gott, es ist halt mal so, manchmal klappt es halt nicht, dann spielt es halt auch mal unentschieden. Aber was ich jetzt auch gelesen habe, werden irgendwie zwei verlorene Punkte. Klar, wenn du halt nur einen Punkt holst, fehlt das Maximum zu drei, aber zwei verlorene Punkte wäre es aus meiner Sicht, wenn du irgendwie bis zur 65. Minute 2-0 geführt hättest und dann am Ende 2-2 spielst oder so. Aber ich würde sagen, das war auf alle Fälle ein Punkt für die Haben-Seite und ich glaube auch, dass das insgesamt im Team so wahrgenommen wird. Und wir hatten ja in der letzten Episode vor dem Brighton-Spiel schon drüber gesprochen, dass eine ideale Ausbeute oder eine sehr gute Ausbeute 7 Punkte wären aus den 3 Spielen, um wieder reinzukommen. Das sind jetzt genau diese 7 Punkte geworden. 7-3 Tore. Von daher sehe ich überhaupt nicht die Problematik, dass wir in irgendeiner Form jetzt auf dem absteigenden Ast oder so sind. Im Gegenteil, wir sind immer noch mit Abstand Tabellenführer. Wir haben jetzt halt gegen eine Mannschaft, die auch gut in Form ist und die in dieser Saison, ich will nicht sagen herausragend verteidigt, das nicht, aber zumindest wenige Gegentore kassiert.
Die haben wenigsten übrigens.
Genau, haben wir es halt nicht geschafft, das sozusagen in Führung zu gehen, was einfacher gewesen wäre. Aber wenn ich sehe, dass wir halt 17-8 Schüsse hatten, 4-1 Schüsse aufs Tor und 67% Ballbesitz knapp, kann man dem Team eigentlich keinen größeren Vorwurf machen. Und Engagement hat gestimmt, Qualität des Spiels hat gestimmt, individuelle Leistungen haben gestimmt. Und es gibt halt auch mal so Abende, wo dann vielleicht nicht mit der ersten Chance wie in Brighton oder nicht mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit wie gegen West Ham dann auch gleich irgendwie die Tore fallen. Und dann ist es halt schwierig. Und ich glaube, Newcastle hat das sehr in die Karten gespielt, dass sie lange die Null gehalten haben. Wenn wir irgendwann das 1-0 gemacht hätten, wäre es sicherlich etwas einfacher geworden. Aber der Rückstand zu Newcastle, der Vorsprung zu Newcastle ist konstant geblieben. Von daher, überhaupt gar kein Problem. Und ich meine, wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, aber wie gesagt, ich erwarte jetzt auch gar nicht den Titel. Ich will sozusagen den nächsten Schritt in der Entwicklung machen und das ist Champions League Fußball nächstes Jahr. Und dieses Ziel, da sind wir mehr als im Soll und alles andere, muss man dann sehen. Aber es war auf alle Fälle keine schlechte Leistung gestern Abend, im Gegenteil. Also ich finde, die Mannschaft hat ein neues Gesicht gezeigt und hat aus meiner Sicht auch gezeigt, dass die Entwicklung absolut stimmt.
Ja, es war, also um es auch mal an der Stelle vielleicht runterzubrechen, es war definitiv keine schlechte Leistung. Also es war eine konzentrierte, eine fokussierte Leistung gegen eine Mannschaft, die, wie gesagt, 11 Gegentore bisher nur in der Liga bekommen hat. Das sind die wenigsten der ganzen Premier League und davon gab es 3 in einem Spiel. Also wenn man das auch nochmal ein bisschen einfaktoriert, ist das schon unfassbar gut. Eddie Howe hat diese Mannschaft einfach auch sehr ekelig eingestellt. Also also nicht negativ, sondern in gewisser Weise, also zumindest für das, was Newcastle da verfolgt hat, in einer positiven Belegung. Und das hat man auch gestern gesehen und das war eigentlich genau das Spiel, was man vorher prognostiziert hat, was man auch von all dem, was man von Newcastle bisher in der Saison gesehen hat, auch erwarten durfte. Bei Standards gut, das haben wir gut verteidigt, hast du gerade schon gesagt. Und insgesamt haben wir das auch ganz gut geschafft, auch gegen das hohe Pressing von Newcastle, was ich persönlich sehr beeindruckend fand, auch anzuspielen und uns spielerisch zu befreien und uns nicht in Panik lange Bälle zu verhaspeln, sondern wirklich unseren Stil weitergespielt haben. Das war alles wirklich gut. Und unterm Strich gesehen brauchst du halt manchmal ein bisschen Glück in solchen engen Spielen, dass du vielleicht dann noch das Tor machst, dass dann halt mal der Elfmeter Gabriel gegeben wird oder ganz am Ende das Handspiel gepfiffen wird. Das sind dann so kleine Punkte, die haben es dann gestern nicht gebracht und es ist halt nicht so gekommen. Aber ein Punkt gegen Newcastle in der Form, mit dem, was sie vorhaben, mit dem, wie sie sich in dieser Saison präsentieren und auch in der Form sicherlich noch vielen Top-Mannschaften absolute Probleme bereiten werden und auch noch 3 und mehr Punkte abnehmen werden, war super. Kann man nicht anders sagen. Also das ist so eine Sache, die stärkt, glaube ich, eine Mannschaft auch. Einfach zu sehen, okay, es hat vielleicht jetzt nicht zu den 3 Punkten gereicht, aber wir haben alles gegeben. Wir haben diese Abwehr bearbeitet. Wir haben uns Chancen rausgespielt. Ich meine, das muss man ja auch einfach mal so sehen. Gegen so eine Abwehr mit dem Selbstverständnis, die sie sich erarbeitet haben in dieser Spielzeit, haben wir es geschafft, Chancen zu kreieren. Klar, hätten wir in der Anfangsphase der Partie, wo wir relativ schnell gut immer in den Strafraum gekommen sind, den Führungstreffer gemacht, dann hätte das Ganze sicherlich ein bisschen das Spiel mehr geöffnet. Newcastle hätte mehr kommen müssen, ein bisschen mehr offensiv noch am Spiel teilnehmen müssen. Aber wenn man Eddie Howe nach dem Spiel auch gehört hat, der eigentlich gesagt hat, wir wollten hier eine entsprechend offensive Leistung anbieten, wollten Arsenal da im Endeffekt auch ein bisschen noch mehr fordern, dann ist es genau das, was Arsenal eigentlich geschafft hat durch die Eigenleistung, dass Newcastle das nicht geschafft hat und selbst, also selbst nicht geschafft hat und beschränkt worden ist auf den Abwehr-Defensivverbund, den sie ja zugegebenerweise sehr, sehr gut organisiert haben. Also
ja, klar, und dann genau, also das ist das eine und das zweite Stichwort eklig, ekelhaft. Die haben natürlich auch einfach durch viele Aktionen versucht, halt den Spielfluss zu stören und Spielfluss zu unterbrechen und also auch viel Zeitspiel und es ist ein Witz mit 5 Minuten Nachspielzeit gewesen. Also
Also,
das passt, aber genau, das kam halt auch hinzu, aber das aus meiner Sicht dokumentiert das halt vor allen Dingen eine Schwäche von Newcastle und unsere Stärke und nicht andersrum, weil die halt genau wussten, okay, gut, sie werden es über 90 Minuten, ja, sie kriegen es, die kriegen ihre Strategie, ihren Plan hat Newcastle gestern nicht umgesetzt bekommen, sondern wir waren stärker und letztendlich mussten sie sich mit der einen oder anderen unfairen Methode halt auch helfen, dieses Spiel zu überstehen. Und wurden leider aus meiner Sicht vom Schiedsrichter auch sehr großzügig behandelt, gerade was das Thema Zeitspiel betrifft. Aber gut, ich meine, wie gesagt, das gleicht sich über eine Saison aus. Aber zu dem einen Punkt noch im Sinne von Pressing-Überspielen von Newcastle fand ich wirklich gut, mit 1-2 Ausnahmen, wo wir mal unkonzentriert waren, aber insbesondere Partey, Zinchenko, teilweise auch Gabriel und White, wirklich gut. Auch mit Nketiah, der sich insbesondere in der ersten Halbzeit ja sehr häufig zurückfallen lassen hat, so bis auf Höhe Mittelkreis, Ødegaard, das hat schon gut funktioniert und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das erste Spiel die Saison war, wo das wirklich notwendig war, wo wir eine Mannschaft hatten, die wirklich auch hochgepresst hat, die sehr stark auf die beiführenden Spieler gegangen ist, in unserer Hälfte schon. Und das hat gut funktioniert. Aus meiner Sicht das Einzige, was so ein bisschen was schade war, zum einen, dass wir eben die Chancen nicht umgesetzt haben und dass wir von der Bank nicht so nachlegen konnten, wie man jetzt, keine Ahnung, City vielleicht. City hätte einen Foden gebracht in der 75. Minute oder so. Wir hatten da keine. Also da gibt es in dem Sinne noch einen qualitativen Unterschied. Und auf der anderen Seite, was gestern wirklich nicht so gut war, wobei Saka es in der zweiten Halbzeit besser gemacht hat, aber ich fand Martinelli und Saka auch teilweise haben Newcastle sehr einfach und sehr gut auch aus dem Spiel genommen durch ein Doppeln der beiden Außenpositionen, sowohl rechts als auch links. Und das hat, glaube ich, den beiden sehr viel Kraft gekostet und auch da konnten wir nicht entsprechend nochmal für frische Beine sorgen. Und Martinelli hat es dann gegen Ende des Spiels wieder ein bisschen besser hingekriegt, aber fand ich gestern auch vergleichsweise blass in Relation zu den anderen Spielen. Naja, und da hat man halt dann immer noch so ein bisschen auch den Unterschied gesehen zu Manchester City jetzt zum Beispiel, um das jetzt mal als, ich sag jetzt mal, direkten Konkurrenten zu nennen. Die haben halt da andere Möglichkeiten von der Bank nochmal zu kommen. Hat ihn letztlich gegen Everton dann auch nichts genutzt. Wie sie jetzt gegen Chelsea spielen, wird man abwarten müssen. Aber da hat man schon gesehen, dass auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Luft nach oben ist. Und wenn man halt 1-2 Spieler bringen kann, die nochmal für einen Impuls sorgen und wo halt auch dann so eine Mannschaft wie Newcastle gegebenenfalls noch ein bisschen eingeschüchtert wird, wenn die halt sehen, oh, da kommt noch jemand von der Bank, da kommt nochmal Gefahr. Das könnte natürlich in so einem Spiel dann auch nochmal den Unterschied machen. Aber die Option hatten wir halt auch nicht. Das ist in dem Sinne, muss man dann halt so hinnehmen, ist quasi die Realität. Hätte uns aber sicherlich gut getan, da jemanden offensiv noch zu haben. Aber aufgrund der Kaderbreite und auch der Verletzung, die wir ja nun mal haben, ist das in dem Sinne auch nicht möglich. Und wenn man das alles sozusagen dann berücksichtigt und zusammenzählt, denke ich, hat sich die Mannschaft wirklich gut geschlagen.
Genau, absolut. Also finde ich unterm Strich Analyse der Leistung absolut zutreffend. Und das, was du jetzt im Endeffekt gerade ausgeführt hast, ist ja auch so ein bisschen das, was man an Schlüssen aus der gestrigen Partie ziehen muss, wenn man den Schluss nicht schon vorher eigentlich hatte, was zu tun ist im Transferfenster jetzt im Januar, nämlich den Kader qualitativ zu verbreitern. Ja, insbesondere auch im offensiven Departement müssen wir gucken, dass wir ja einfach mehr Optionen haben, dass wir eben nochmal einen Flügelspieler oder einen Stürmer nachlegen können, der dann gegebenenfalls einen Unterschied machen kann, der nochmal mit Schwung dann halt auch so einen Abwehrverbund wie Newcastle, der über ja dann 70, 80 Minuten natürlich auch federn lässt, was die Konzentration oder den Fokus angeht, dann auch nochmal bearbeiten können. Und ja, da stoßen wir natürlich genau dann auch rein, was auch viele derjenigen, die diesen Podcast oder den Blog oder allgemein die Premier League verfolgen, interessiert, nämlich Transfers, Transfergerüchte und Ähnliches, was sich rund um Arsenal momentan tut. Ohne jetzt erstmal auf die Namen einzugehen, was ich gut finde, ist, dass man hin ist oder sagen wir es mal so, weg ist von schlichter Kaderauffüllung in der Breite zu hin Kaderauffüllung in qualitativer Breite. Das muss man sagen. Ich glaube, den Gedankenswitch hat man beim Arsenal Board insgesamt auch jetzt unter dem Einfluss von Arteta und Edu, glaube ich, nachdem man vieles aussortiert hat jetzt über Jahre, auch verinnerlicht und auch ganz klar als Leitlinie vorgegeben. Die Namen, die gehandelt werden, ich glaube, ist kein Geheimnis für alle, die Arsenal verfolgen, ist Mudryk von Schachtja Donetsk und Joao Felix von Atletico Madrid. Einmal als Leihgeschäft bei Felix und in der Gestalt einer Verpflichtung bei Mudryk. Beide Spieler, die qualitativ absolut den Kader verstärken würden, und zwar mit sofortiger Wirkung und auch entsprechenden Effekt auf ja, die Durchsetzungskraft oder die Kaderbreite in der Qualität hätten. Was sagst du so zu dem aktuellen Stand? Was würdest du sagen zu beiden Spielern in der Theorie, wenn einer von beiden oder beide, wie auch immer, kommen würden?
Erstmal, dass Donetsk und Atletico Madrid nicht alle Tassen im Schrank haben.
Das ist richtig. Man weiß nicht, wer mehr nicht. Ja, also um das einfach kurz einzuordnen, Joao Felix soll ja, wenn dann, Leihgeschäft auf 6 Monate sein. Wo
und für 21 Millionen, glaube ich.
Die Leihe so. Plus Gehalt dann 21 Millionen betragen soll für 6 Monate. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Mudryk ist natürlich der absolute Poker von Schachtja Donetsk, die ausgehend von der Basis von 100 Millionen und man versucht jetzt sich gerade ranzutasten, ist, glaube ich, derzeit angelangt bei einem Stand von 70.
Ja, ich habe 80 irgendwo gelesen, aber...
Ja, ist auch immer die Frage, ob man da von Pounds oder von Euros in der Berichterstattung liest. Aber ja, beide haben nicht alle Tassen im Schrank. Aber jetzt einfach...
Aber da würde ich dann, genau, da würde ich halt aber auch sagen, irgendwann ist dann Schluss. Also du kannst jetzt nicht einen Spieler von Schachtja Donetsk für mehr als 70 Millionen Euro holen. Das geht einfach nicht.
Ja. Aber also wir haben ja gesehen bei Rafinha im Sommer, dass Arsenal dann auch einfach sagt, okay, wir stehen vom Tisch auf und das war's dann, ne?
Also, ja, genau, dann sollen die mit dem Spieler halt dann weiterarbeiten und dann können sie ja viel Spaß damit haben, wenn jetzt irgendjemand da nochmal versucht zu bieten. Ich habe irgendwie gelesen, ja gut, aber wie gesagt, die können sich doch eigentlich auch nichts leisten. Also die sind doch jetzt auch nicht so blöd und geben 80 Millionen. Also vielleicht doch, aber ich meine, der will ja auch zu uns, deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Gut, ich glaube, da ist sehr viel Poker mit dabei. Meine Prognose ist, zu 70% kommt dann die zustande, aber bei den Summen würde ich dann auch einfach sagen, okay, gut, dann klappt es halt nicht. Da muss man natürlich nach einer Alternative suchen und dann gegebenenfalls gucken, ob man nicht doch sagt, okay, gut, wenn die Variante nicht klappt, muss ich gegebenenfalls die Flügel nochmal stärken, kann das vielleicht zu einem günstigeren Tarif machen und kann dann gegebenenfalls doch ein Leihgeschäft mit Atletico einfädeln. Aber ich, ja, keine Ahnung, also für jemanden, der natürlich Champions League schon mal gespielt hat, aber sonst halt international nicht aufgefallen ist, so viel Geld zu bezahlen, absolut an der Grenze. Klar, natürlich ein Spieler mit Perspektive.
Ich wollte gerade sagen, zugegebenerweise Haaland damals, ich wollte da ursprünglich gespielt, bei Kopenhagen, dann zu RB Salzburg gegangen ist. Zugegebenerweise war das jetzt auch nicht die Top-Liga, ne? Aber Ja, ich verstehe
Natürlich.
deinen Punkt, ja.
Genau, aber letztendlich nochmal eine ein bisschen andere Position auch, und wir brauchen ja jemanden, der sofort da ist. Also du musst ja, ein Stichwort Ausfall von Saka Martinelli oder Schonung, brauchst ja jemanden, der von vornherein gleich mit sozusagen im Konzert dabei ist. Und dann finde ich so die Grenze 70, 80 ist schon hart, wenn man, gut, man kann immer argumentieren, wir haben Ødegaard und auch andere Spieler eher für ein Schnäppchen, vergleichsweise Schnäppchen bekommen mit der Leistung, die jetzt angeboten wird. Also muss man dann noch bei einem Spieler mal einen Ticken Überpreis gehen. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, als würde zumindest das, was ich so lese, Donetsk das irgendwie aus, sag jetzt mal, auch Qualitätsgründen machen, sondern weil die halt einfach richtig geldgeil geworden sind. Und da muss man halt gucken, ob man ja das noch als irgendwie eine vernünftige und solide Verhandlungsbasis quasi nimmt. Fakt ist aber natürlich, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wir brauchen jemanden für die Außenposition. Keine Frage, mit klar, Smith Rowe kommt zurück, aber das wäre jetzt sozusagen ja Backup für Martinelli gegebenenfalls. Und Saka hat keinen. Wir wissen immer noch nicht, wie lange Jesus ausfällt, wobei ich gestern gesehen habe, dass er irgendwie ohne Krücken durchs Stadion
Ja,
gelaufen ist.
Krücken sind weg, hat er auch selber gepostet. Ich
Ah,
habe heute
okay.
gelesen, angepeilt, inoffiziell ist Ende Februar, ich meine, Spiel gegen Leicester.
Okay.
Abwarten.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, wir haben ja im Januar nur noch zwei Ligaspiele. Dafür ist halt der Februar relativ voll wieder, glaube ich, mit 4 oder 5 Partien. Also ist noch ein bisschen was. So oder so macht es dann aus meiner Sicht keinen Sinn, noch einen Stürmer zu holen, weil dann hast du ein Überangebot und dann spielen wieder irgendwelche Leute nicht. Aber du brauchst halt für die offensive Position noch dann jemanden. Also ja, die Frage ist halt, ist man bereit, diese Summe halt zu gehen? Ich sehe den Bedarf, und da ich bisher keinen anderen Namen gehört habe, denke ich, dass man all in gehen wird und halt auch ein bisschen pokert. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es nur noch zwei Premier League-Spiele im Januar sind, würde ich also sagen, ist man nicht unter dem größten zeitlichen Zugzwang. Ja. Ich würde es gut finden, wenn man das natürlich irgendwie realisieren könnte. Ich glaube, der Spieler passt von seinem ganzen Profil gut in die Mannschaft und auch gut in die Philosophie. Der Transfers der letzten 1,5 Jahre, die wir getätigt haben. Und das spricht eigentlich alles sozusagen dafür, dass man irgendwie sich einigen muss, einigen sollte. Fakt ist aber, dass auf alle Fälle was passieren muss. Also wenn das nicht gelingt, braucht man definitiv einen Plan 1b dann, weil das gestern in der Tat schon offensichtlich war. Selbst wenn Smith Rowe noch auf der Bank gesessen hätte, hätte man noch jemanden, den Spieler gebraucht. Und wenn ich das aus den YouTube-Videos richtig sehe, ist er ja auch ein sehr agiler, sehr schneller Spieler. Das hilft ja gegen solche Mannschaften durchaus mal.
Absolut, ja. Was ich jetzt an vielen Stellen halt auch lese, hinsichtlich dieser Frage, Höhe der Transfersumme etc. oder des Deals an sich, das Argument, so ein Spieler könnte dich gegebenenfalls, auch wenn er jetzt ein bisschen überpreist ist, mit den, naja, ich sag mal, jetzt verbleibenden 5 bis 10% versorgen, die du vielleicht brauchst, um diesen Title-Push zu finalisieren. Hältst du das für ein valides Argument?
Klar, du kannst auch argumentieren und sagen, wenn das ein richtig guter Spieler ist, vielleicht verkaufst du den in 4 Jahren für viel, viel mehr Geld, dann ist er, glaube ich, Mitte 20 oder so, also bestes Alter. Ja, letztendlich kann man auch argumentieren damit, man muss jetzt ein bisschen über Preis zahlen und vorausschauend investieren, weil einem, ich will nicht sagen, dass die Champions League Millionen schon sicher sind, das wäre ja absurd, aber es sieht ja ganz gut aus. Also muss man vielleicht auch ein bisschen vorab investieren. Ja, aus meiner Sicht spricht deutlich mehr dafür, das zu machen, als es nicht zu machen. Die Frage ist halt nur, wenn du dich halt nicht einigen kannst oder Donetsk dann halt von vornherein standhaft bleibt und sagt, ja, irgendwie 85 Millionen sollen es am Ende werden. Und das fände ich in der Tat, ehrlich gesagt, zu viel.
Ja, es gibt, ich denke, es gibt auch eine interne Schmerzgrenze, die man sich gesetzt hat. Da gehe ich ganz fest von aus.
Genau, hatte man ja in der Tat bei allen Transfers, glaube ich. Ich gehe auch davon aus, dass die Cronkies gesagt haben, okay, das ist euer Budget, wie ihr damit umgeht, ist euch sozusagen überlassen, aber mit dem finanziellen Rahmen müsst ihr dieses Transferfenster auskommen. Klar, dazu muss man natürlich auch sagen, wir werden durch Verkäufe oder Abgänge nicht viel generieren. Cedric war gestern nicht im Kader, glaube ich, ne? Ich hatte aber auch eher den Eindruck, glaube ich, dass kein Platz mehr auf der Bank war. Aber das ist ja immer so ein Name, der irgendwie gehandelt wird, aber der wird ja jetzt auch nicht mehr als 5 bis 7 Millionen oder so bringen. Und keine Ahnung, wenn jetzt so ein Spieler aus der ukrainischen Liga das 12-fache von Cedric wert sein soll, ja, kann man so sehen. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube auch, es wäre für die ein gutes Signal für die Mannschaft und auch so für die Liga nochmal, dass wir solche Transfers tätigen können finanziell und uns auch solche Spieler holen und auch zu zeigen, dass solche Spieler zu uns wollen, wäre es schon in der Tat, glaube ich, nochmal ganz gut, weil ja, von City habe ich, glaube ich, gelesen, wird wenig machen im Winter. Liverpool hat sich schon verstärkt. Chelsea hat man, liest man immer ein, zwei Namen auch nochmal.
Und haben Nkunku schon für den Sommer verpflichtet.
Genau. Die Spurs sind noch ruhig. Ich glaube, da gibt es gerade auch andere Probleme, Schwierigkeiten so ein bisschen. Da ist die Stimmung auch vergleichsweise schlecht. Ist ja nicht mehr verkehrt. Deswegen wäre es schon ganz gut, auch um jetzt ja so ein Zeichen zu setzen. Muss man sich halt überlegen, wie viel wert einem dieses Zeichen dann ist.
Ja, wie Alex Ferguson schon immer gesagt hat, ne, verstärken musst du dich immer, wenn du in der Stärkephase bist. Also mal grob übersetzt. Von daher, ja, da ist es ist durchaus eine Debatte, die du von zwei Seiten führen kannst. Und ich bin persönlich wirklich gespannt, weil ich schon glaube, dass der Druck des Spielers auf den Verein so groß sein wird, dass er unbedingt diesen Deal haben will, wenn man sieht, wie viel er immer postet, dass er die Arsenal-Spiele guckt, dass er wohl mit Zinchenko sehr gut befreundet sein soll und in ständigem Kontakt ist. Ja, vielleicht kann das manchmal dann irgendwie unterm Strich nachher so ein Faktor sein, der das Ganze dann auch noch so ein bisschen in die richtige Richtung schwingen lässt. Wir lassen uns überraschen und gucken mal, was am Ende unterm Strich bei rumkommt.
Ja, genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man den Transfer schon irgendwie zeitnah versuchen will zu realisieren. Wir spielen ja am kommenden Montag FA Cup. Da gehe ich ja sowieso davon aus, dass die 1B-Mannschaft spielt und die 1A-Mannschaft wahrscheinlich erstmal nur auf der Bank sitzt. Und wir haben dann eben in der Tat fast eine ganze Woche Pause mit Blick auf das North London Derby. Am 15. ist es, glaube ich, und dann wiederum eine ganze Woche Pause, bis United ins Emirates kommt. Von daher die Belastung im Januar ist, auch dank Ausscheiden aus diesem Carabao Cup, relativ gut zu dosieren. Also man ist nicht zwingend darauf angewiesen, sein, es verletzt sich jetzt irgendjemand, was wir natürlich nicht hoffen. Aber ja, es wäre gut, wenn man es je früher, desto besser. Aber ja, ich glaube auch, dass man Donetsk jetzt nicht das Geld einfach so hinterherwerfen sollte.
Wahrscheinlich werden wir es nicht.
Nee, und ja, ich meine, was sollen wir noch mehr machen? Also wir können gut spielen, haben wir gestern gemacht. Wir können uns qualitativ verstärken. Fans sind da. Es sind alle Zutaten eigentlich bereitet für eine weitere erfolgreiche Saison. Tja, hin und wieder muss man halt Glück mit den Schiedsrichtern auch haben. Hatten wir halt gestern irgendwie nicht. Wir hatten aber auch schon an der einen oder anderen Stelle mal Glück. Von daher gleicht sich das eigentlich in der Regel immer aus. Und ja, wie gesagt, mit jetzt 44 Punkten nach 17 Spielen, wer jetzt irgendwie sich beklagt, der weiß nicht, wo wir herkommen oder verdrängt es, wo wir herkommen. Wir sind 16 Punkte vor Liverpool. Die Spurs spielen ja gerade, dann kann sich noch ein bisschen tun, aber wir sind dann maximal 10 Punkte vor Platz 5, also sozusagen in den Top 4 und die Spurs haben dann schon ein Spiel mehr und das direkte Duell kommt dann ja. Von daher, die Aussichten sind wirklich gut.
Absolut, absolut. Gut, haben wir Transferfenster auch
Ja,
abgehakt?
wobei ich habe heute noch gelesen, dass Wo habe ich es mir denn aufgeschrieben gehabt? Wo hatte ich es gesehen? Jetzt muss ich nochmal gucken, bevor ich irgendwelchen Quatsch erzähle. Doch, Aziz ist zurück aus seinem Leihgeschäft mit Ibiza.
Ja, was eine schöne Sache, wenn im Januar dich einer aus Ibiza nach London zurückholt, oder?
Genau, aber ich habe nochmal angeguckt, hat irgendwie auch relativ wenig wohl gespielt nur.
Sehr wenig. 10 Einsätze, glaube ich, in der Liga.
Ja.
In den letzten 11 Spielen wohl nicht gespielt oder irgendwie sowas, meine ich, gelesen zu haben beim Überfliegen.
Die Frage ist halt, ob er jetzt zurückgeholt wurde, weil irgendwie dringend Bedarf ist. Sehe ich jetzt eigentlich auf der Mittelfeldposition eher nicht, sondern ich gehe davon aus, dass man sich wahrscheinlich etwas anderes von dem Leihgeschäft erwartet hat.
Gegebenenfalls ein anderes Leihgeschäft anstoßen will, muss man mal gucken. Aber ja, ich denke, das wird der Hintergrund sein.
Ja, gehe ich davon aus. Und ansonsten, wie gesagt, Montagabend spielen wir FA Cup. Ich denke, da wird schon viel rotiert werden. Letztendlich, ja, so viel mehr ist dann halt aber auch nicht. Ich denke, es wird eher die Europa-League-Mannschaft spielen mit der einen oder anderen Ergänzung eben durch das A-Team. Aber ich denke, wir werden schon Turner am Tor sehen. Wir werden Tomiyasu, Holding, Tierney sehen, Lokonga, Elneny, Vieira.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, inwieweit Smith-Rowe vielleicht schon Gelegenheit bekommen wird. Ansonsten müsste man halt gucken. Ich meine, Eddie hat nicht so viel gespielt. Der könnte natürlich auch nochmal spielen. Ne? Das wäre jetzt auch...
Wäre durchaus möglich, ja.
Genau. Also da, denke ich, sind wir jetzt, was den Januar angeht, eigentlich erstmal auf der Habenseite. Und da muss man natürlich hoffen, dass auch jemand wie Reece Nelson vielleicht nochmal relativ zeitnah zurückkommt, um diese Pokalspiele da noch ein bisschen auf eine etwas breitere Kaderbasis zu legen.
Ja, wäre nicht verkehrt für diese Wettbewerbe dann halt auch nochmal einen Spieler wie ihn dann noch zu haben, auf den du zurückgreifen kannst im offensiven Bereich. Ja, habe ich jetzt aber auch gar keinen aktuellen Stand.
Ja, ich habe irgendwie gehört, dass es so ein bisschen länger dauert noch, aber...
Ja, ist ja auch so eine wiederkehrende Verletzung, Muskelverletzung, das sind ja immer so Faktoren, die jetzt nicht so gerade angenehm sind. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, grundsätzlich, was die Anzahl der Spieler angeht, sind wir da eigentlich ja ganz gut besetzt. Es fehlt halt sozusagen, wenn jemand wie Saka oder Martinelli ausfällt, dann so der 1A-Ersatz. Ich glaube, das ist ja das, was Arteta auch meinte. Und dann sind wir dann halt ja wohl dran.
Gut. Wie gesagt, Transferfenster haben wir dann, glaube ich, auch einen Haken dran, zumindest was den derzeitigen Stand betrifft. Wollen wir euch abschließend nochmal zu einem Thema briefen, wenn man so sagen kann, was einige von euch bei uns angefragt haben, was sie gerne nochmal kurz zusammengefasst hier auch im Podcast haben möchten. Das ist nämlich das Thema Reise nach London, sprich zu Spielen von Arsenal.
Kann aber auch mal so nach London fahren. Ne?
Man kann auch so nach London fahren, ist auch immer eine schöne Reise, genau, kann ich auch empfehlen, auch mal vielleicht andere Stadien sich einfach mal anzugucken oder dort vielleicht auch mal hinzugehen. Ist auch manchmal nicht verkehrt, wenn man kein Ticket für Arsenal bekommt. Viele von euch wollen das natürlich realisieren, sind heiß da drauf, ich kann es 100% nachvollziehen, stehen aber immer ein bisschen vor der Frage, die wir dann auch sehr oft dann in diversen Zuschriften bekommen, auch immer gerne wieder natürlich für euch beantworten. Wie funktioniert das Ganze? Wie komme ich an Tickets? Wie sind Erfahrungen allgemein mit diesem ganzen Prozedere um Tickets, rund um Stadion etc. pp. Ich sag mal so, den Gegenstand, wie kriege ich einen Flug und ein Hotel gebucht, lasse ich mal weg, weil das traue ich all von euch zu, dass sie das hinkriegen. Steigen wir im Endeffekt einfach mal in diese Ticket-Thematik ein. Die einfachste Variante, ein Ticket zu bekommen, ist über eine Membership, die ihr bei Arsenal abschließen müsst. Die gibt es in verschiedenen Kategorien, Rot, Silber, Gold, wobei ihr nicht frei wählen könnt, sondern mit der Red Membership anfangt und irgendwann mal abgegradet werdet auf die Silver Membership. Da gibt es keine festen Termine, bei mir hat es ungefähr 10 oder 11 Jahre gedauert. Der Unterschied im Groben ist einfach schlichtweg der Zeitraum, wo ihr in welchem ihr vor dem Spieltag Tickets buchen könnt. Bei der Silver Membership wären das zum Beispiel 2 Monate, bei der Einsteiger Membership der Red wären das 1 Monat und die Anzahl der Tickets verfügbar für diese Red Membership. Das ist tatsächlich der in Anführungsstrichen normalste
Weg. Und du kannst, glaube ich, relativ einfach, und das ist ja auch immer relativ gut am Ticket Exchange so oder so immer teilnehmen. Das ist, genau, glaube ich, für Mitglieder immer deutlich einfacher.
Genau, du kriegst halt, Asen hat auch ein sogenanntes Ticket Exchange System, das ist richtig. Das heißt, wenn ein Dauerkarteninhaber beispielsweise nicht zum Spiel gehen können sie ihr Ticket quasi in dieses Ticket Exchange System bei Asen einstellen und dann können halt andere Mitglieder auf diese Tickets zugreifen und die für dieses Spiel dann buchen. Das heißt, ihr habt dann dadurch quasi so eine Art doppelte Möglichkeit zu buchen. Was auch oft angefragt wird, pro Mitgliedschaft, also kann halt quasi ein Ticket gebucht werden. Also das heißt, wenn jemand Mitglied ist, kann er nicht irgendwie 5 oder 6 Tickets buchen. Er kann zwar für mehrere Mitglieder Tickets mitbuchen, die müssen aber auch alle Mitglied sein. Ich glaube, die Anzahl ist dann 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber jeder einzelne Ticketinhaber muss auch Mitglied sein. Ja, also das heißt, für all diejenigen, die vielleicht mit einer Gruppe von Kollegen,
300 Leuten,
ja, nach London fahren und sagen, boah, wir wollen da jetzt hin, wir sind alle glühende Fans, oder wir einfach nur so, wir haben da Bock drauf, weil wir haben das mal gesehen und wollen uns das mal angucken. Gibt es ja auch viele Leute von. Das ist dann ein Problem, ja, also da müsst ihr schon gucken. Müsst ihr einfach schauen, ob euch das wert ist, diese Mitgliedschaft abzuschließen. Also die ist jetzt nicht elendig teuer. Ich habe den aktuellen
34 Preis Pfund sind es, glaube ich.
Für die Red Membership, ja.
Ich glaube, ich zahle 34.
Ja, es gibt noch Unterschiede. Dann kann man noch so Pakete dazu buchen, wo man so ein Membership-Package kriegt am Anfang der Saison. Da ist dann manchmal so ein Saisonheft drin und all so ein Kram. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das haben wollt. Aber wie gesagt, das ist so ungefähr das Level, auf dem ihr euch für ein Jahr bewegt. Ich finde, ein absolut fairer Preis. Ihr müsst natürlich darüber im Klaren sein, dass ihr natürlich keine Garantie habt, ein Ticket zu bekommen. Ja, das heißt, wenn die Tickets in den Verkauf gehen, das wird dann auf der Homepage immer, ist das gelistet, wann das für welche Membership in den Verkauf geht, dann müsst ihr natürlich in Anführungsstrichen halt auch schnell sein und gucken, dass ihr ein Ticket bucht. Ja, das ist natürlich selbstredend. Der Bedarf ist natürlich da sehr hoch von den Leuten, die es gerne hätten.
Ansonsten mit einem Membership-Beitrag den Transfer im Januar realisieren.
Ja, genau. Was wir immer auch gefragt werden, wie sind Erfahrungen mit Ticket kaufen quasi vor Ort? Ja, also der sogenannte General Sale, das heißt der allgemeine Verkauf von Tickets, die in den freien Verkauf gehen, ist meines Erachtens so gut wie ausgeschlossen.
Bestenfalls mal für Carabao Cup Spiele.
Ja, sowas halt, ja. Aber habe ich jetzt, was Premier League betrifft, noch nie erlebt. Zumindest aktiv nicht vor Ort. Das heißt, darauf würde ich nicht setzen. Ob ich Tickets, also es gibt immer wieder Leute, die vor Ort Tickets anbieten. Völlig klar, das kennt ihr aus deutschen Stadien, das ist dort nicht anders. Ob ich das machen würde, weiß ich nicht. Aus 2 Punkten. Zum einen ist dieses Thema insbesondere in dieser Saison auch sehr stark in den Fokus oder in den Radar von Arsenal gerückt, das zu verhindern, zu unterdrücken. Und B, bezahlt ihr natürlich weit über Preis, was natürlich bei Tickets, die sich sowieso schon auf einem sehr, sehr hohen Preislevel bewegen, schon schmerzt. Aber auch da eure Entscheidung, eure Risikoeinschätzung. Es gibt einen Account auf Twitter, der heißt Arsenal-Tickets, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsst ihr mal gucken. Der repostet immer im Endeffekt Leute, die sagen, ich habe hier Tickets, ich gebe es ab für das Spiel oder hin und her. Habe ich auch schon mal gemacht. Da müsst ihr natürlich aber gucken, dass ihr da auch nicht auf irgendjemanden trefft, der auch da was sucht abzuzocken. Also halt ein gesunder Menschenverstand. Ich habe es damals gemacht, Treffen am Stadion. Das war jemand, der 2 Dauerkarten gehabt, einer konnte nicht. So Treffen vor dem Pub und dann ist man halt gemeinsam ins Stadion gegangen und fertig. Ja, das sind alles so Punkte, da müsst ihr den gesunden Menschenverstand spielen lassen und dann klappt das natürlich auch. Ist natürlich auch nur was für Kurzentschlossene. Das heißt, wenn ich plane, nur deswegen nach London zu fliegen, ist das natürlich eine doofe Option, weil das kann natürlich dann schief gehen. Das ist einfach mal so allgemein was zu dieser Ticket-Thematik. wer rund um Stadion sich aufhält während eines Spieltags, kann natürlich aber auch eine Menge an Eindrücken gewinnen und auch eine Menge Spaß haben. Also da gibt es diverse Pubs vom Tollington über die Arsenal Tavern bis zum Gunners Pub, wo ihr vor, nach dem Spiel eine Menge Spaß haben könnt, mit oder ohne Pint oder wie auch immer. Das ist alles möglich. Also von daher, das sind so, glaube ich, abgerundet mal die Themen, die uns oftmals wieder oder an uns herangetragen werden und die auch jetzt sehr akut bei vielen unter den Fingernägel brannten. Ja? Also wenn ihr noch dazu gesonderte Fragen habt, schickt sie uns natürlich immer weiter gerne. Ich hoffe mal, dass wir dann einfach mal diesen Bereich für euch auch in dem Format des Podcasts einfach mal abgearbeitet haben, sodass ihr da auch was habt, wo ihr immer mal wieder kurz reinhören könnt oder das vielleicht weiterleiten könnt, wenn irgendeiner bei euch irgendwie fragt, wie funktioniert das oder ähnliches.
Genau, also ich kann nur noch mal betonen, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht auch sozusagen, ich sage jetzt mal, den Schwarzmarkt oder zweiten Markt weiter zu fördern, dass man wirklich guckt, dass man offizielle Wege benutzt und wenn das eben nicht möglich ist, die Option des Ticket Exchange benutzt, gucken, dass verlässliche Quellen das irgendwie retweeten. Auch Arsblog retweetet ja häufiger mal Arsenal-Fans, die kurzfristig nicht ins Stadion können und ihre Karten abgeben wollen. Das ist in der Tat natürlich was für kurz entschlossen, aber solche Wege immer nutzen, anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, anonyme oder unbekannte Quellen, die halt sagen, ja, ich hätte irgendwie Tickets und dann sind das irgendwelche billigen Kopien und dann stellt man am Eingang fest, geht nicht durchs Drehkreuz. Von daher, da würde ich in der Tat wirklich vorsichtig sein. Dann lohnt es sich lieber am Stadion ein bisschen die Atmosphäre aufzuschnuppern und dann im Pub zu gucken.
Genau, ja. Gut.
Ich glaube, ich guck die ganze Zeit, ob Harry Kane schon eine gelbe Karte gekriegt hat. Er ist auf 4 gelben.
Ach so.
Ja. Und das ist auch noch positiv. Es hat keiner eine gelbe Karte gestern gekriegt von denjenigen, die auf 4 gelben sind. Ja. Deswegen alle im Spiel gegen die Spurs dabei. Halte ich für das etwas wichtigere Spiel als das United-Spiel, wobei es alle beide relativ schwer zu absolvieren. Aber das war natürlich auch nochmal ein ganz guter Punkt bei der gelbe Kartenflut, die der Schiedsrichter dann zwischendurch irgendwann mal losgetreten hat, musste man ja befürchten, dass das passiert.
Schauen wir mal, was da noch wird.
Genau.
Ja, ich glaube, dann haben wir es für Episode 204.
Würde ich auch sagen. Und können wir kurz ein bisschen durchschnaufen. FA Cup am Wochenende. Ja, am Montag ist es ja genau. Ja. Ja, kann man mitnehmen. Ist in der Tat sicherlich wichtig, um ein bisschen Spielpraxis zu geben, aber ich setze jetzt nur noch auf die Liga. Von daher ausscheiden sollte man natürlich nicht aus. Ist in der Tat, um auch ein bisschen das Momentum hochzuhalten und sich dann nicht unnötige Störgeräusche reinzuholen.
Genau, aber Fokus muss die Liga sein.
Ja, Fokus ist die Liga. Alles klar.
Gut.
Dann schließen wir Episode, ne? 204.
Genau. Macht euch einen schönen Abend und bleibt uns gewogen.
Genau, und wie immer lesen und hören wir uns auf den bekannten Kanälen und bin mir relativ sicher, dass wir rund um das Northland Derby dann auch hier die Episode 205 in den Kasten bringen, aufnehmen. Das wollte ich sagen. Gut, wie immer danke fürs Zuhören und eine schöne Zeit bis die Tage.
Macht's gut, ciao, ciao. We'll be right back.